Nicht, dass das hier noch im Stream fehlt. Ja, wir nähern uns langsam dem Ende der Veranstaltung. Ja, nach dem Vortrag vom Leiber jetzt hier im Vorfeld, da kann ich natürlich jetzt irgendwie schwer die Messlatte überspringen. Ich versuche mal trotzdem, hier irgendwo Wissen zu transportieren. Das ist alles keine Rocket Science, was ich jetzt hier vorstelle. Das ist jetzt quasi nur bestehende Komponenten aneinander gestöpselt. Aber vielleicht ist es doch für manchen neu, wie man quasi GNU-PG zur Verwaltung seiner SSH-Schlüssel verwenden kann. Ihr werdet die Folien dann auch irgendwann zum Download auf den Linux-Tage-Webseiten finden. Ich werde es jetzt eher versuchen, hier ein bisschen interaktiver zu gestalten, indem wir das einfach uns in der Praxis anschauen, wie es funktioniert. Ganz kurz, wir fangen ganz vorne an. Was ist SSH? SSH ist ein Tool, womit ich mich von meinem Rechner auf einem anderen Rechner anmelden kann. Punkt. GNU-PG ist ein Tool, was eigentlich Verschlüsselungsaufgaben löst. Also ich kann damit E-Mails verschlüsseln, ich kann damit E-Mails unterschreiben, ich kann damit Signaturen prüfen oder E-Mails entschlüsseln. Ist aus dem OpenPGP-Standard, also es ist eine Implementierung des OpenPGP-Standards, aber ich kann damit halt auch noch viel mehr machen. Wie wir gleich sehen, können wir das Ganze mit SSH verdongeln. Was werden wir heute tun? Wir werden uns ganz kurz anschauen, wie die SSH-Anmeldung auf Basis von RSA oder AdWords-Schlüsseln oder beliebigen anderen kryptografischen Schlüsseln funktioniert. Wir werden feststellen, dass es unklug ist, diese Schlüssel ungeschützt im Dateisystem rumliegen zu lassen und dass es stattdessen ja eigentlich cleverer ist, die irgendwo anders zu speichern. Und zwar zum Beispiel in unserem GNU-PG-Agent. Und im allerletzten Schritt werden wir die Schlüssel sogar komplett von unserem Rechner verbannen und in einen separaten Kryptoprozessor, aka Smartcard, speichern. Das wäre die Agenda. Gehen wir ein Stück in die Vergangenheit zurück. Beginnen wir mit einem Märchen. Es war einmal ein Passwort, was man seinem SSH-Server verraten hat, nachdem dieser uns erstmal bewiesen hat, dass er wirklich der Server ist, als der sich ausgibt. Also wenn ich eine SSH-Verbindung aufbaue, das allererste, was passiert ist, der Server weist sich erstmal mit seinem Host-Schlüssel aus. Das ist immer dann, wenn unsere SSH uns auffordert, gib mal hier bitte Yes ein, sonst geht die Verbindung nicht und wir das einfach tun. Im Zweifel auch ohne den Schlüssel zu prüfen. Aber erst dann wissen wir, dass wir alles, was wir dem Server preisgeben, auch wirklich dahin kommt, wo es hin soll. Dann, ganz früher hat unser Client ein Passwort gesendet, nämlich das Passwort, was wir für den Nutzer eingegeben haben. Der Server hat es geprüft. Und die Moral von der Geschichte ist, don't do it. Weil wir Menschen dazu tendieren, schwache Passworte auszuwürfeln oder uns schwache Passworte auszudenken, die man eventuell durch Ausprobieren rauskriegen könnte. Und wenn wir dem Server gegenüber natürlich ein Passwort preisgeben, zum Beispiel für irgendeinen Account mit hohen Berechtigungen, dann ist prinzipiell dieser Server, wenn er irgendwo übernommen wurde, in der Lage, sich mit dem Passwort zu anderen Maschinen weiter zu verbinden, weil dort irgendwelcher Schadcode läuft. Wir alle werden hoffentlich ein Identity Management über unsere 50 Server haben, wo wir uns quasi mit einheitlichen Credentials anmelden. Und in so einem Fall ist das dann der Super-GAU. Dann kann man eigentlich seiner Infrastruktur überhaupt nicht mehr trauen. Von daher ist es eine sehr ungünstige Idee, Credentials für die Authentifizierung preiszugeben. Was hat man stattdessen erfunden? Das ist die Authentifizierung auf Basis von Public-Private-Key-Authentifizierung. Im ersten Schritt beweist uns der Server wieder, dass er auch wirklich ist, wer vorzugeben, wer er ist vorzugeben. Und der Server stellt uns eine Session-ID bereit. Also das ist eine eindeutige Nummer, die kommt auch allerhöchstwahrscheinlich nie noch ein weiteres Mal in unserem Leben vor. Und der Server verlangt von uns jetzt eine kryptografische Signatur unter diese Session-ID zu machen. Das heißt, wir auf unserem Client führen eine kryptografische Operation aus, die nur wir durchführen können mit unserem geheimen Schlüssel. Und der Server muss nur noch diese Signatur prüfen, indem der Server unseren öffentlichen Schlüssel kennt. Das ist nicht schlimm, wenn der den kennt. Das Ganze hat den Vorteil, dass der Server sich bei der nächsten Authentifizierung im Prinzip halt eine neue Session-ID ausdenkt und unsere Antwort auf diese Aufgabe halt entsprechend eine andere ist. Das heißt, der Beobachter, der das Ganze im Netzwerk mitschneidet, der kann sich halt nicht für uns ausgeben, ist kein Geheimnis unseres Rechners oder kein Geheimnis verlässt unseren Rechner. Und der Server ist damit nicht in der Lage, quasi uns unter unserer Identität weiter im Netzwerk zu authentifizieren. Das klingt erstmal nach einem riesen Vorteil. Wer benutzt Schlüsselauthentifizierung bei seinen, ja, ich sehe, es gehen viele Hände nach oben. Wer hat eine Passphrase auf seinen geheimen SSRSA-Schlüssel gesetzt? Okay, Gegenprobe, wer hat es nicht getan? Ja, ich würde jetzt mal sagen, das ist so ungefähr 40-60. Und zwar sind eher die 40%, die da eine Passphrase drauf gesetzt haben. Das, was ihr tut, ist im Prinzip nichts anderes, dass ihr euer Zugangspasswort im Klartext auf eurem Rechner rumliegen lässt. Wenn euch der mal abhanden kommt, dann ist das quasi halt genauso, als habt ihr euer Passwort, was ihr euch hier hoffentlich nicht gesetzt habt oder nicht erlaubt, preisgegeben. Das ist von der Sicherheit im Endeffekt noch schlechter als vorher. Denn ein Passwort, okay, das gibt man ein und dann wird es halt nirgendwo gespeichert, aber hier habt ihr quasi einen Generalschlüssel auf eurem Client rumliegen und den sollte besser niemand in die Hände bekommen. Man kann mit diesem Kommando hier unten natürlich eine Passphrase auf seinen geheimen SSH-Schlüssel setzen. Das heißt, mit jeder Verbindung, die ich aufbauen muss, verlangt mein SSH-Client, gibt jetzt erstmal die Passphrase ein, damit wir diesen Schlüssel nutzbar machen können, also quasi einen Passwortschutz auf diesen Schlüssel entfernen können. Dann passiert die Anmeldung und mit jeder SSH-Verbindung muss ich natürlich jetzt wieder die Passphrase für meinen geheimen Schlüssel eingeben. Ich vermute mal, das werden die restlichen 60%, die sich hier bei der ersten Frage gemeldet haben, nicht tun, weil es einfach so unheimlich bequem ist, kein Passwort eingeben zu müssen, oder? Widerspricht jemand? Ich höre keinen Widerspruch. Auch dafür gibt es eine Lösung, die SSH mitbringt. Und zwar ist es ein sogenannter SSH-Agent. Der SSH-Agent macht Folgendes. Es ist ein Daemon, der läuft in RAM. Und dem kann ich quasi mein SSH-Schlüsselmaterial übergeben. Und zwar, das mache ich ein einziges Mal. Dann hält der diesen geheimen Schlüssel im RAM vor. Und immer wenn ich eine SSH-Verbindung aufbaue, dann muss ich nicht, ich sag's mal, als Client diesen Schlüssel nutzbar machen, sondern mein SSH-Client redet über einen Dateisystem-Socket mit diesem Agent. Und der Agent übernimmt quasi für uns die Signatur dieser Session-ID und ja, formuliert die passende Antwort, die wir im zweiten Schritt brauchen, um uns dann erfolgreich am Server anmelden zu können. Okay, wollen wir so einen SSH-Agent mal nutzen? Wie funktioniert das? Es gibt dieses Programm SSH-Agent. Das gibt im Prinzip eine Folge von Shell-Kommandos aus. Jetzt tun wir etwas, was man eigentlich in der Shell nie tut. Eval ausführen. Ja, ich vertippe mich da. Jetzt haben wir hier im Prinzip einen SSH-Agent gestartet. Und zwar, indem wir hier eine Variable SSH-Aufsock gesetzt haben, die einen quasi einen Unix-Socket angibt, über den unser SSH-Client mit, also hier, das wäre dieser Pfeil hier unten, der SSH-Client mit dem SSH-Agent spricht. Jetzt schauen wir mal, was der für einen Schlüssel geladen hat. Und zwar mit SSH-Add-L. Das heißt, ich habe hier noch keine Schlüssel geladen. Das heißt, ich muss jetzt einmal am Anfang meiner Sitzung unseren geheimen RSA-Schlüssel laden. Das machen wir halt. Ich muss seine Tastatur im Griff haben. So, jetzt muss ich meine Passphrase eingeben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und habe jetzt hier quasi den Schlüssel in meinem Agent genutzt. Und was macht man nun, um sich überhaupt erstmal auf Serverseite quasi halt mit diesem Schlüssel anmelden zu können. Ich muss quasi dem Server noch bekannt geben, das ist mein öffentlicher Schlüssel. Das steht in der Regel in dieser Datei idrsa.pub. Wir geben das mal mit cat aus. Und es gibt eine weitere Datei, die nennt sich SSH Authorized Keys. Da trägt man diese Zeile einfach nur ein. Ich mache jetzt hier quasi ein Selbstgespräch, also ich verbinde mich mit meinem eigenen Rechner hier. Deswegen liegt das jetzt im selben Home-Verzeichnis, aber das, was ich jetzt gemacht habe, würde man jetzt normalerweise auf Serverseite machen. Verbinde mich einmal mit dem Localhost und es hat quasi ohne Passwort Anmeldung funktioniert. Ich kann das jetzt beliebig oft machen. Habe aber nicht das Problem, dass ihr könnt jetzt hier mit quasi mit diesem geheimen RSA-Schlüssel nichts anfangen, weil der ist mit meiner Passphrase verschlüsselt. Gut, jetzt hätten wir eigentlich schon das ganze Problem gelöst und ich wäre mit dem Vortrag vorbei. Aber ich wollte euch ja ein bisschen was über GNU-PG erzählen. Und zwar dieser OpenSSH-Agent, der hat aus meiner Sicht ein paar Nachteile. Wenn wir dort einmal einen Schlüssel reingeladen hat, dann bleibt der dort auch ewig drin. Wenn ich mich jetzt zum Beispiel von meinem Rechner abmelde und meine Betriebssystemdistribution nicht irgendwas Besonderes unternimmt, dann läuft der SSH-Agent weiter und bis auf halt alle Ewigkeiten, ist jetzt vielleicht halt auch nicht das, was ich will. Kann ja halt durchaus sein, wenn ich jetzt irgendwo mal meinen Arbeitsplatz, meine Workstation, wo ich jetzt von wo aus ich SSH-Verbindungen aufbaue, dass da irgendwann so ein Schlüssel mal wieder rausaltern soll. Das ist eine Frage.
Wirklich bis zum Reboot der Maschine oder wird beim Lockout tatsächlich der SSH-Agent totgeschlagen?
Die Frage war, ob quasi der SSH-Agent wirklich bis zum Reboot der Maschine weiterläuft oder ob es beim Lockout totgeschlagen wird. Das kommt drauf an. Wer, ich sag jetzt mal, solche Sachen wie Systemd-Sessions oder sowas verwendet, da kann das durchaus sein, dass das irgendwie dann mit dem Lockout weggeht. Aber halt hier irgendwo so ein Prozess per Wegforken, das kann durchaus sein, dass das Ding weiterläuft. Also das ist jetzt hier nicht garantiert. Man kann dem SSH-Agent, also dem Open-SSH-Agent mitgeben, dass dort halt ein Timeout verwendet werden soll. Aber das muss ich in irgendwelchen Konfigurationsdateien eintragen. Das kann ich jetzt halt nicht in dem Fall mit unserem SSH-Add machen. Und ich muss natürlich halt auch immer, bevor ich irgendwo eine SSH-Verbindung aufbauen will, quasi immer erst denken, ich muss jetzt explizit erstmal nochmal diesen Schlüssel in meinen Agent reinladen, damit ich den verwenden kann. Also da ist jetzt kein Automatismus dahinter. Wir wollen aber quasi eigentlich unsere SSH-Schlüssel auch nicht in irgendwelchen Dateien rumliegen lassen. Ungeschützt. Von daher brauchen wir irgendwo einen Mittelweg. Oder ich würde mal einen Mittelweg hier vorschlagen. GNU-PG ist quasi eine OpenPGP-Implementierung und GNU-PG stellt uns auch einen SSH-Agent bereit. Also das ist quasi auch ein standardisiertes Protokoll, was über diesen Socket abläuft. Ich kann meine SSH-Agent-Implementierung prinzipiell beliebig austauschen. Damit GNU-PG das tut, müssen wir in eine bestimmte Datei, nämlich in die gpgagent.conf, entweder systemweit oder für unseren Nutzer quasi die Zeile Enable SSH Support reinschreiben. gpgagent.conf, das habe ich hier schon mal gemacht, entsprechend vorbereitet. Jetzt beenden wir das Experiment mit unserem SSH-Agent erstmal wieder. Ja, wir sehen, der Schlüssel ist jetzt weg, weil kein Agent mehr läuft. Stattdessen kann ich jetzt einmal unseren GPG-Agent starten und muss natürlich jetzt diese Socket-Variable entsprechend setzen. Dafür gibt es ein Kommando. Agent SSH Socket. Was mir eigentlich diesen Socket ausgibt und wenn ich das jetzt hier reinschreibe, dann sehen wir, Da ist erstmal ein Agent wieder da, aber der kennt jetzt natürlich auch noch keine Identitäten, weil wir jetzt hier noch nichts weiter eingerichtet haben. Das muss man tatsächlich nicht automatisch machen. Es gibt so einen Schnipselcode, den kann man in seine Bash-RC schreiben. Dann wird so ein SSH-Agent automatisch gestartet mit jeder Shell. Und bevor man das tut, ist es vielleicht mal eine ganz, ganz gute Idee, das Handbuch seiner Betriebssystem-Distribution zur Rate zu ziehen. Es gibt zum Beispiel unter Debian halt Möglichkeiten hier mit Systemd Socket Activation, dass das halt einfach schon out of the box funktioniert, dass dieser GNUBG-SSH-Agent schon da ist, dass einfach die Variablen bereit liegen und wenn das erste Mal auf diesen Socket drauf zugegriffen wird, dann wird ein entsprechender Agent gestartet. Das heißt, die Folie ist jetzt einfach nur für die Leute, bei denen es nicht out of the box funktioniert. Und jetzt schauen wir uns an, nachdem wir, ich sag's mal, dieses gesamte Thema SSH Agent beleuchtet haben, wie wir denn eigentlich unsere SSH-Schlüssel in GNUBG verwalten. Und ich würde es jetzt hier an der Stelle mal anfangen. Ich bin mal so mutig, lösche mal meine ganzen SSH-Schlüssel, die ich bisher habe, und wir fangen von ganz vorn an. Wir erstellen uns erstmal einen neuen Schlüssel. Das ist jetzt nichts, was ich sag's mal, der Otto-Normalnutzer vielleicht machen soll, von daher braucht man hier so ein Expertenkommando. Also gpg expert full generate key. Und wir nehmen vielleicht mal RSA-Schlüssel und müssen aber darauf achten, dass wir die die Schlüsselattribute, für was wir diesen Schlüssel überhaupt nutzen können, selbst einstellen können. Die nächste Frage fragt uns, für was wollen wir denn diesen Schlüssel überhaupt nutzen? Wir wollen damit eigentlich keine digitalen Signaturen erzeugen und wir wollen auch keine E-Mails verschlüsseln. Das heißt, das können wir abwählen. Stattdessen müssen wir sicherstellen, mit dem hier Parameter A, dass dieser Schlüssel zur Authentifizierung geeignet ist. Ansonsten wird der SSH-Agent nicht funktionieren. Also man kann GNUBG-Schlüssel auf ihren Zweck beschränken. Als nächstes wird mir die Schlüsselbreite abgefragt. Wir haben es im Vortrag vom Lyra vor dem Vortrag gehört. Immer mindestens 3000 Bit. Das empfiehlt bei uns das BSI. Zwar auch nicht schon erst seit diesem Jahr, sondern schon seit 2 Jahren. Machen wir das mal. Wie lang soll der Schlüssel gültig sein? Ich sage jetzt mal unendlich. Das will ich auch wirklich. Gebe dem Schlüssel einen Namen und auch den Kommentar, dass es vielleicht mein SSH-Schlüssel ist. Bestätige das. Und jetzt muss ich auch für diesen Schlüssel eine Passphrase festlegen. Die Warnung kommt jetzt, weil ich einfach mal ein schwaches Passwort benutzt habe, aber für, ich sag's mal, Demonstrationszwecke soll das. Oh. Ich habe es vorher ausprobiert. Moment. Was ist jetzt hier schiefgegangen? Also irgendwas funktioniert. Wir probieren es einfach nochmal. Das ist jetzt peinlich. Funktioniert. Ich habe hier wahrscheinlich vorhin beim Entsorgen meiner Testdaten irgendwas noch falsch gemacht. Jetzt haben wir uns einen brandneuen SSH-Schlüssel erzeugt. Der hat hier diesen GNUBG-Fingerprint und den können wir jetzt im Prinzip benutzen. Um diesen Schlüssel benutzen zu können, müssen wir ihn jetzt mit unseren, müssen wir ihn jetzt dem GNUBG-Agent bekannt machen. Dazu braucht man den sogenannten KeyGrip. Der KeyGrip ist im Prinzip so eine Art Fingerprint der eigentlichen kryptografischen Schlüsselparameter, also im Prinzip unserer beiden Primzahlen, die wir für den RSA-Schlüssel verwenden. der ist quasi dort, wo selbe kryptografische Parameter verwendet werden, ist der immer gleich. Der Fingerprint unseres Schlüssels, da geht noch ein bisschen mehr ein, zum Beispiel den Zeitpunkt, wann wir den erstellt haben. Von daher kann es passieren, dass wenn ich für einen und denselben kryptografischen Schlüssel immer quasi halt eine neue KNUPG-UID erstelle, dass der Fingerprint halt immer wieder ein anderer ist. Deswegen brauchen wir hier den KeyCrypt. Den tragen wir in so eine Datei SSH-Control ein. Speichern. Also dieser KeyCrypt hier aus zweitens, der kommt in die Datei SSH-Control. Und schon ist dieser Schlüssel meinem Agent bekannt. Ich kann das hier mal auskommentieren als Beweis des Gegenteils. Das heißt, jetzt hat der Agent quasi keinen Schlüssel, der ihm bekannt ist. Machen wir das wieder aktiv. Ist hier ein entsprechender Schlüssel vorhanden. Wie komme ich jetzt an den öffentlichen Schlüssel? Ich sage einfach Export SSH-Key für folgenden Schlüssel. Jetzt kommt hier wieder so eine Zeile raus, die ich in meine Authorized Keys eintrage. Nee. So, die erste können wir wegtun. Das ist jetzt halt alles, was ich ein einziges Mal machen muss. Und wenn ich diesen Schlüssel jetzt benutzen will, dann kann ich jetzt meine Verbindung zum Server aufbauen. Und in dem Moment, wenn jetzt die Eingabe einer quasi dieses geheimen Passworts notwendig ist, um diesen Schlüssel nutzbar zu machen, dann fragt mich KNUPG von sich aus und ich komme durch. Was passiert, wenn ich das jetzt nochmal versuche? KNUPG fragt mich nicht mehr. Was passiert, wenn ich das jetzt in 40 Minuten nochmal versuche? Dann wird mich KNUPG wieder fragen, weil, das haben wir gemacht, KNUPG hat dort einen Standardparameter festgelegt, die sicherstellen, dass dieser Schlüssel wirklich nach einer gewissen Zeit der Inaktivität unbenutzbar wird. Es fragt mich automatisch nach meinem sogenannten User Consent, wenn ich diesen Schlüssel erstmalig nutzen soll. Und dann habe ich insgesamt 2 Stunden Zeit, diesen Schlüssel zu benutzen. Wenn die 2 Stunden abgelaufen sind, muss ich in jedem Fall wieder ein Passwort eingeben. Wenn ich den Schlüssel aber für länger als 30 Minuten nicht benutze, dann muss ich es halt nach 30 Minuten wieder eingeben. Also quasi durch regelmäßige Nutzung kann ich quasi diese 30-Minuten-Uhr immer wieder zurückstellen, aber spätestens nach 2 Stunden ist Schluss. Also es kann hier jetzt niemand mir irgendwo, wenn ich aus Versehen halt mal vergessen habe, den Bildschirm zu sperren, immer wieder quasi alle Minute mal eine SSH-Sitzung aufbauen. Spätestens nach 2 Stunden wäre dann an der Stelle Feierabend. Gut, jetzt haben wir im Prinzip alle unsere SSH-Schlüssel nach KNUPG verschoben, sind damit ganz glücklich, können hier aber noch ein paar weitere Funktionen uns zunutze machen. Und zwar kann ich in dieser Datei KNUPG, SSH-Control, also hier könnte ich diesen Timeout nochmal explizit festlegen. Also ich könnte jetzt hier für diese 30 Minuten einen anderen Schwellwert festlegen. Wenn ich da 0 hinschreibe, dann ist es der Default. Und ich kann hier noch zusätzlich dieses Flag Confirm angeben. Dann muss ich auch das Passwort eingeben. Aber zumindest bei jeder Verbindung, die ich aufbaue, immer nochmal bestätigen, will ich das wirklich. Das kann sinnvoll sein, wenn man zum Beispiel, ich sag's mal, mit hochprivilegierten Accounts arbeitet. Accounts, die zum Beispiel in der Lage sind, halt root auf jeder Maschine zu werden, weil es halt zu irgendeinem Incident-Response-Team gehört. Das kann ja durchaus mal gefährlich sein, einfach so, was weiß ich, SSH, sudo irgendwas auszuführen. Man hat sich im Zweifel im Hostnamen vertippt und macht eine andere Maschine kaputt. Das heißt, wenn man jetzt hier mit einem Account rangeht, der sehr hohe Rechte hat, kann man dieses Flag setzen, sodass zumindest immer an der Stelle ein Confirm abgefragt wird, will ich das wirklich tun oder nicht. Was kann man noch tun? Ich kann noch, machen wir das Confirm mal wieder raus. Nanu? Haben wir jetzt hier die richtige Shell erwischt?
Session.
Bitte?
Session.
Ah, sehr gut. Genau das wollte ich zeigen. Richtig. Ich sehe hier auf meinem Client, habe ich quasi diese Identität. Ich kann mich mit Servern verbinden. Ich bin jetzt auf dem Server und ab hier geht es nicht weiter. Das heißt, der Server hat auch in meinem Namen keine Vertrauensstellung. Das heißt, wenn dort jetzt irgendwo Schadcode draufläuft, dann hat dieser Server keine Möglichkeit, sich, ich sag's mal, unter meiner Identität entsprechend weiter zu verbinden. Das heißt, ich kann mich relativ gefahrlos auf eine potenziell, ich sag's mal, kompromittierte Maschine verbinden, wenn ich halt Incident Response mache und dort Untersuchungen vornehme. Jetzt gibt's aber manchmal so Setups, was weiß ich, um in irgendein Firmennetzwerk reinzukommen, da hat man halt irgendwelche Proxy-Hosts, kann sich auch in seiner SSH-Konfiguration halt einen Jump-Host konfigurieren. Ja, und spätestens nach dem Einsprung von mir zum nächsten Host ist Schluss. Wenn ich den Parameter minus groß A verwende, kann ich ein sogenanntes Agent-Forwarding aktivieren. Das heißt, mein Socket auf den lokalen Agent wird zu dem Zielserver, zu dem ich mich verbinde, weitergereicht. Das heißt, ich habe hier entsprechend dann auch so eine Variable gesetzt und ich könnte mich jetzt über diesen Socket gegebenenfalls auch wieder mit Agent Forwarding zur nächsten Maschine weiter verbinden. Würde funktionieren. Also quasi, ich kann hier so kaskadierte SSH-Verbindungen durchführen. Sollte man aber halt natürlich dann auch nur zu vertrauenswürdigen Maschinen tun, weil diese Maschine dann halt in irgendeinem Modus immer in der Lage ist, sich, wie gesagt, in meinem Namen zu verhalten. Gut, das wäre jetzt erstmal der Teil, wie man SSH-Keys im Knuppige Agent verwaltet. Und jetzt hatte ich ja eigentlich versprochen, dass wir uns über Smartcards unterhalten und hat noch keine Gelegenheit, diese Karte in meinen Rechner reinzustecken. Was ist überhaupt eine Smartcard? Eine Smartcard ist ein kryptografischer Prozessor, der diverse kryptografische Operationen für mich übernimmt. Der kann zum Beispiel Signaturen erstellen oder Dinge für mich entschlüsseln. Das gibt es in sehr vielen verschiedenen Darreichungsformen. Also die klassischste Variante sind solche Scheckkarten. Aber wenn man entsprechend den YubiKey oder NitroKey, ich nenne jetzt hier einfach mal Produktnamen, hat, dann verhalten die sich exakt so wie eine Smartcard. Also genauer genommen verhalten sie sich wie ein Smartcard-Leser, wie ein USB-Smartcard-Leser, in dem immer ein und dieselbe Smartcard eingelegt ist. Diese Kryptomodule, die haben die Eigenschaft, dass die Schlüssel, die da einmal drin sind, dort auf garantiertem Wege, also wenn es richtig implementiert ist, wenn es keine Seitenkanalangriffe gibt, nie wieder da rauskommen. Das heißt, ich weiß, wenn ich hier einmal einen Schlüssel drin habe oder sogar die Karte einen Schlüssel für sich erzeugt hat, dann kann den eigentlich nur der Besitzer oder der Inhaber, der Gewalt über diese Karte hat, benutzen. Niemand sonst. Selbst wenn ich die hier in meinen Rechner reinstecke und mein Rechner ist kompromittiert, den Schlüssel kriegt da keiner raus. Jetzt ist es schön, dass es Smartcard gibt. Es gibt davon auch sehr viele, aber man muss wissen, dass Smartcards nicht gleich Smartcards sind. Die haben im Prinzip nur zwei Gemeinsamkeiten, nämlich die mechanischen Abmessungen und dass sie Strom brauchen. Es gibt einen bunten Strauß von verschiedenen Technologien. Die Kommunikation mit diesen Karten ist noch genormt, aber quasi der Markt hält da bereit, was die Fantasie hergibt. Wir beschäftigen uns im konkreten Fall mit der sogenannten OpenPGP Smartcard. Das ist halt eine ganz spezielle Smartcard-Architektur, die halt für, ich sag's mal, dieses halt OpenPGP-Universum gedacht ist. Ich werde jetzt, wenn wir uns mit Smartcards beschäftigen, noch mit jeder Menge Abkürzungen um mich werfen, damit es jetzt nicht ganz so verwirrend wird. Ich verspreche, es wird auch gleich wieder einfacher. Kurz eine Erklärung, was ich meine. Also wenn ich irgendwann von CCID spreche, dann ist das quasi ein Standard, den USB-Chipkartenleser umsetzen, um auf diese Chipkarten zuzugreifen. Also CCID ist mehr oder weniger das USB-Protokoll, was der Kartenleser spricht. CT-API ist mal so eine deutsche Eigenheit gewesen, wie man quasi aus Software heraus auf Chipkarten zugreift. Verwendet hoffentlich niemand mehr, ist auch quasi halt hornalt. Heutzutage benutzt man dazu das sogenannte PCSC-Protokoll. Also das ist auch wieder ein halt so ein socketartiges Protokoll, mit dem ich gewisse Kommandos an so eine Karte schicke und deren Ergebnisse zustelle. Kann man zum Beispiel halt auch durch Remote-Desktop-Software durchtunneln und quasi halt seine lokale Smartcard auf irgendwie einen entfernten Rechner nutzbar machen. Und PKCS11 ist eine Programmierschnittstelle, wie ich beliebige Krypto-Hardware nutzen kann. Also es setzt im Prinzip so primitive Operationen an, um wie bitte führe für mich eine Signatur oder eine Entschlüsselung durch, bitte gib folgende PIN-Karte, folgende PIN an das Kryptomodul weiter. Und das ist quasi halt letztendlich eine API, gegen die man programmieren sollte. Und man glaubt nicht, wie viele Möglichkeiten es gibt, auf Smartcards zuzugreifen. Von daher kann das am Anfang verwirrend sein. Und ich habe das mal versucht, in einem, in so einer Art Schema quasi zu ordnen, dass man, wenn man irgendwie Probleme untersucht, halt immer weiß, an welcher Stelle jetzt eigentlich gerade dieses Problem besteht. Das ist im Prinzip der einfachste Weg. GNU-PG besteht im Prinzip aus einer Reihe von Daemons. Es gibt diesen GPG-Agent, der die eigentlichen kryptografischen Operationen übernimmt. Der kann von so Frontend-Tools wie dem GPG-Kommandozeilenprogramm oder SSH genutzt werden. Und sobald Smartcards ins Spiel kommen, gibt er die Kommandos an so einen Smartcard-Daemon, also an den SC-Daemon weiter. Und der greift im einfachsten Fall direkt auf den USB-Kartenleser zu. Das funktioniert nur, wenn GNU-PG quasi die einzige Software ist, die auf meinen Kartenleser zugreifen will. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, man installiert sich zusätzlich einen PCSC-Daemon aus dem Paket, zum Beispiel PCSC-Lite. Dann kann man den SC-Daemon sagen, verwende dieses PCSC-Protokoll. Und dieser PCSC-Daemon greift dann auf meinen USB-Chipkartenleser zu. Das ist übrigens der Weg, den ich jetzt hier eingerichtet habe. Denn es gibt noch eine ganz andere Software, also man kann SSH auch dazu überreden, quasi ein Plugin zu benutzen, was quasi so eine PKCS11-Schnittstelle anbietet. Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Software, die PKCS11-Plugins verwenden kann. Das sind zum Beispiel, wenn ich mich an Webseiten authentifizieren will, sowas wie Firefox über die NSS-Bibliothek. Und da brauche ich dann wiederum eine Möglichkeit, also ich brauche eine Implementierung, die mir dann auch nach unten hin so eine PKCSF-Schnittstelle anbietet. Ein Open-Source-Projekt wäre da zum Beispiel OpenSC, was dann wiederum mit einem PCSC-Daemon redet, der dann wiederum über CCID mit meiner Smartcard redet. Oder wir gehen noch den ganz uralten Weg, den wir eigentlich nicht gehen wollen. Und um es noch verrückter zu machen, kann natürlich auch mein GNU-PG-Agent eine PKCS11-Implementierung bereitstellen. Also man kann hier einmal quasi so S-förmig Schlangenlinien mit durch dieses gesamte verworrene Konstrukt durchgehen. Und man kann auch den umgedrehten Weg machen. Das wird aber von den GNU-PG-Entwicklern jetzt nicht so richtig supported. Das ist eine Out-of-Tree-Entwicklung, dass man sagt, okay, man kann auch GNU-PG gegen jede beliebige andere PKCS11-Plugin benutzen. Wenn ich euch jetzt noch nicht schon genug verwirrt habe, dann würde ich sagen, probiert es einfach mal aus. Meistens funktioniert es out of the box. Diesen ganzen Hack-Mack, den ich jetzt hier dargelegt habe, das muss man im Zweifel nur wissen, wenn es halt irgendwann mal nicht funktioniert. Aber meistens tut es das. Die zwei häufigsten Fehler sind, dass, wie gesagt, GNU-PG versucht, direkt auf den Chipkartenleser zuzugreifen. Wenn das bereits eine andere Software tut, dann müssen wir dem SC-Daemon über einen Eintrag in der Konfigurationsdatei sagen, bitte versucht es nicht direkt. Dann versucht es nämlich, das über diesen über diesen Weg diesen PCSC dienen. Und es gibt noch die Möglichkeit, dass man den Zugriff auf diese Karte von mehreren Programmen gleichzeitig erlaubt. Das ist natürlich halt auch eine Schwachstelle, weil wenn ich in dem einen Programm meine Smartcard entsperrt habe, kann die andere die Smartcard nutzen. Sollte man überlegen, ob man das tut oder nicht. Okay, wir wollen einfach mal anfangen, mit unserer Karte zu arbeiten. Ich habe jetzt die gesamten Kommandos auf die Version von GNU-PG 2.4 bezogen. Unter GNU-PG 2.2 funktioniert es subtil anders. Es wäre jetzt hier ein Aufruf an, sind Debian-Entwickler anwesend? Leider nein, dann ist es jetzt hier wahrscheinlich Perlen vor die Säue. Es wäre schön, wenn da mal jemand was tut, dass quasi eine aktuelle GNU-PG-Version dort ins Debian reinkommt. Vielleicht schafft ihr ja das noch für Debian 13. Wir können das Programm GPG-Card verwenden, um mit dieser Smartcard zu interagieren. Im allerersten Schritt Factory Reset wäre jetzt, dass wir die Karte auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Wir löschen somit alle Schlüssel, setzen die Pins auf Standardwerte zurück und fangen mit geordneten Verhältnissen an. Diese Karte kann insgesamt 3 kryptografische Schlüssel speichern. Einer ist für, ich sag's mal, die digitale Unterschrift notwendig. Einer ist für das Entschlüsseln von Daten notwendig. Also wenn mir jemand eine verschlüsselte Mail schreibt, kann die Smartcard das für mich entschlüsseln. Und einer ist für die Authentifizierung verantwortlich. Genau den wollen wir verwenden. Das heißt, okay, das habe ich jetzt gesagt, diese 3 Slots, wir wollen einen Schlüssel anlegen. Das machen wir mit dem Kommando generate. Also wir sagen generate. Stellen sicher, dass wir eine ausreichende Schlüssellänge verwenden und sagen openpgp.3. Und das ist nämlich, also der 3. Slot ist der für die Authentifizierung. Und jetzt erfordert die Karte einmal, dass ich die Admin-Pin eingebe. Die Admin-Pin muss ich immer dann eingeben, wenn ich irgendwelche Einstellungen ändere. Das tue ich in dem Moment, in dem ich mich hier die Schlüsselbreite setze. Das muss ich nochmal machen. Und jetzt müssen wir Geduld haben, weil diese Karte jetzt eine schwere Aufgabe vor sich hat. Die muss nämlich Zufall generieren, um entsprechende Primzahlen zu finden, die breit genug sind, für mich einen entsprechenden NSH-Schlüssel zu ergeben. Und da das der Mikrocontroller halt schwer hat, Zufall zu erzeugen, also richtig auch zufälligen Zufall, braucht das halt so ein bisschen seine Zeit. Das macht jetzt wirklich die Karte. Also die Frage war, ob das wirklich die Karte tut. Ja, sie tut's. Es gibt auch noch die Möglichkeit, den Schlüssel extern zu erzeugen und dann in die Karte zu laden. Dann geht das natürlich schneller. Zum Beispiel sollte man das bei Schlüsseln tun, die man für eine Entschlüsselung verwendet. Weil wenn man auf so einer Chipkarte einen Schlüssel hat, der für die Entschlüsselung verwendet wird und mir geht die Karte kaputt, dann ist wirklich Game Over. An der Stelle keine Chance, also ihr könnt eure E-Mails löschen, die werdet ihr nie wieder lesen können. Also voraussichtlich nicht. Gut, jetzt haben wir die Zeit überbrückt. Der Schlüssel ist erzeugt und den wird auch nie jemand auf dieser Welt wissen, weil die Karte wird ihn mir nicht rausrücken. Als nächstes müssen wir für diesen Schlüssel ich habe jetzt nur diese kryptografischen Zahlen erzeugt. Wir müssen jetzt den GNU-PG-Schlüssel dazu erstellen, nämlich einer, der einen Fingerprint hat und der quasi mit meinem Namen verdongelt ist und wo ich jetzt gesagt habe, okay, das ist ein SSH-Schlüssel. Das machen wir wieder im GNU-PG. GPG-expert full generate key. Und jetzt nehmen wir nicht die Option Nummer 8, sondern wir nehmen vorhandenen Schlüssel auf der Karte. Das ist die Option 14. GNU-PG bietet mir jetzt alle Smartcards an, die es hat. Wir haben nur einen verfügbaren Schlüssel. Ich nehme die 1. Ich kann jetzt noch auswählen, ob ich damit auch vielleicht signieren will oder nur authentifizieren. Ich entscheide mich mal nur für die Authentifizierung. Der Schlüssel soll auch nie verfallen. Und ich sage, das ist mein Smartcard-Schlüssel. Und jetzt muss ich die PIN meiner Karte eingeben. Also die PIN ist wie bei einer normalen Bankkarte die Geheimzahl, die ich eingeben muss, damit die Karte halt überhaupt etwas tut, wo es gefährlich werden kann. Jetzt hat die mir quasi entsprechend über meinen, also mit Hilfe meines Authentifizierungsschlüssels einen GPT-Schlüssel erzeugt. Und wenn ich mir den jetzt anzeige, sieht man hier den Unterschied. Also hier oben sehe ich nur den entsprechenden Fingerprint. Und hier unten sehe ich, diese Karte ist jetzt mit der Kartenserie Nummer 005 00007DAF verbunden. Das ist verrückterweise auch die Seriennummer, die auf dieser Karte draufsteht. Das heißt, mein KNUPG weiß jetzt auch, welche Karte ich quasi einlegen müsste, wenn es diesen Schlüssel halt irgendwann mal brauchen sollte. Was jetzt hier automatisch schon passiert ist, SSH-add-L, hier ist ein zweiter Schlüssel aufgetaucht. Das heißt, meine Smartcard, sobald ich sie in den Rechner gesteckt habe, ist diese Karte automatisch da. Wenn ich sie rausziehe, ist der Schlüssel weg. Ja, also der eine, das ist jetzt noch der, den wir von vorhin hatten, den Delete Secret and Public Keys. Wir entsorgen mal den alten, den brauchen wir jetzt nicht mehr. Ja. 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 Also, bevor hier was Schlimmes passiert, KNUPG fragt oft genug nach. Und wenn ich jetzt meine Karte drinstecken habe, ist der Schlüssel da, ich ziehe sie raus, habe ich keine. Ich kann mir Export SSH-Key, ich kann mir den jetzt wieder in einem Format ausgeben, den ich für meine Authorized Keys benötige. So, das ist der alte. Ups. Den löschen wir raus. So, und jetzt kommt die Frage, bitte PIN eingeben. Ich bin drin. Wenn ich das nochmal mache, PIN habe ich schon eingegeben. Wenn ich jetzt den Rechner verlasse, ich ziehe meine Karte raus, stecke sie wieder rein, dann wird quasi diese Vertrauensstellung zurückgesetzt. Ich muss die PIN erneut eingeben. Hat funktioniert. Gut, jetzt kommt hier schon eine Frage.
Wenn die PIN eingesteckt, wenn die PIN einmal eingegeben ist, die Karte bleibt drin, so lange bleibt sie entschlüsselt.
Die Frage war, wie lange die PIN gültig bleibt, wenn die Karte drin steckt. Auch hier kommt es drauf an. Ich kann die Karte so einstellen, dass sie für jede Signatur eine PIN-Eingabe erfordert. Ich kann sie aber auch so einstellen, quasi, dass nur eine einmalige PIN-Eingabe notwendig ist, solange das Ding Strom hat.
Aber nach dem Rausziehen muss man sie mal eingeben?
Nach dem Rausziehen muss man sie, also die Frage war, ob man sie nach dem Rausziehen immer eingeben muss. Ja, das ist definitiv so, weil quasi wenn da Strom weg ist, ist generell ist die Vertrauensstellung generell verloren gegangen. Gut.
Ich hätte zwei Fragen. Ja. Die erste Frage, du hast das immer manuell in die Authorized Keys kopiert. Ist SSH Copy ID nicht besser oder der bessere Weg? Und die zweite Frage ist, geht es statt mit einer Smartcard auch mit einem YubiKey?
Ich fange mal mit der zweiten Frage an. Also ich bin jetzt eher hier so gut wie am Ende des Inhalts. Ich sage mal, die Besonderheiten, die habe ich euch noch zum Nachlesen aufgehoben. Der YubiKey hat eine OpenPGP Smartcard eingebaut. Das heißt, den könnt ihr genauso verwenden wie diese OpenPGP Smartcard. Die verhält sich genauso. Und die erste Frage wäre nach SSH Copy ID. Ich muss ja ganz lapidar antworten, ausprobieren. Muss mal ausprobieren, habe ich einfach noch nicht getan. Dann, da gibt es eine Frage.
Wo wir gerade bei YubiKey sind und FIDO 2 im letzten Vortrag hatten, ja. Lohnt sich der Aufwand überhaupt noch, weil du mit SSH Keygen ja auch, wenn du auf die ED2259 irgendwas Kurve gehst, dann hast du ja -SK für Security Key, wo du einen U2F-Compliant Token nutzen kannst. Dann hast du ja auch quasi einen zweiten Faktor und dann ist die Frage, ob sich der Aufwand halt noch lohnt. das über GnuPG zu lösen?
Also wir haben zumindest beim Lyra gehört, dass es halt mit der, ich sag's mal, mit der User Interaction halt immer ein bisschen schwierig war. Also dass da halt quasi auch, ich sag's mal, auch im Zuge der OpenSSN, SSH-neueren Version halt auch irgendwas getan wurde, damit man nicht irgendwie alle Nase lang dort halt irgendwelche Pins eingeben muss. Und ich sag's mal, das hier benutzt halt wirklich, ich sag's mal, Standardverfahren. Also man ist jetzt nicht darauf angewiesen, dass der SSH-Server halt irgendwelche speziellen Authentifizierungstypen oder halt Schlüsseltypen unterstützt an der Stelle. Weil das ist ja halt auch erst, na gut, das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen länger her, aber das ist ja auch erst nachgerüstet also, worden.
Wenn du unterwegs bist, dann ist das der Way to go. Ja. Alles ab bei 9
kannst du. Okay, weitere Fragen? Da.
So. Vielleicht erst hier nochmal. Nur noch eine Anmerkung eigentlich, man könnte auch hier gut elliptische Kurven verwenden.
Ja.
Das ist alles viel schneller und die Schlüssel werden kleiner. Wäre vielleicht genau. Eine Empfehlung.
Also das, wie gesagt, ich wollte es jetzt hier mal mit klassischen, aber EC, das geht bedeutend schneller. Weil da muss wirklich einfach nur, mathematisch ist es so, da muss einfach nur eine zufällige Zahl ausgewürfelt werden. Es muss nicht irgendwie eine spezielle Primzahl sein.
Eine Frage bei Headless-Systemen. Wo kommt diese Passwortabfrage denn? Jetzt war es ja mal irgendwie in deinem GNOME oder was?
Definiere mir für dich, was ein SSH-Client mit Headless-System ist. Also wie benutzt du einen SSH-Client Headless?
Auf der Kommandozeile halt. Hier kommen jetzt immer Pop-Up-Fenster.
Ja. Das kommt in dem Fall Spezialfälle. Also es gibt so eine Umgebungsvariable GBG-TTY, da geht dann ein Cursus-Programm auf. Und man muss aber unter Umständen in seiner SSH-Konfiguration so eine Matchzeile reinschreiben, dass bei jedem Aufruf von SSH quasi dem GBG-Agent mitteilt, auf welchem Terminal ist es gerade aktiv. Und dann geht dort ein Encursus-Dialog auf, wo du deine Daten eingeben kannst.
Okay, noch eine ganz kurze zweite Frage. Woher weiß eigentlich das SSH, dass es das benutzt? Den Link habe ich irgendwie nicht mitgekriegt. Also das.
Also im SSH, also alle, der SSH-Server sagt jetzt nicht, du kannst jetzt folgende Schlüssel verwenden. Du musst im Prinzip, also es werden, selbst wenn du die Schlüssel im Dateisystem vorliegen hast, es werden alle durchprobiert, solange bis einer funktioniert. Und alle Schlüssel, die hier, upsala, jetzt habe ich das zugemacht. Moment. Alle Schlüssel, die in meinem Agent geladen sind, die werden durchprobiert.
Wie viel könnte da maximal drin sein?
Die Frage war, wie viel da maximal drin sein können?
Ja, die Frage war, wie viel da maximal drin sein können. Ich lehne mich jetzt mal so weit aus dem Fenster, dass es da keine Grenze gibt.
Ja, okay, also. Ja. Das heißt, vorher stand dann SSRHD auf dem Serverseite sage, der darf jetzt nicht mehr.
Nee, das ist, die Frage wiederholen. Quasi es war jetzt die Frage, ob quasi, wenn ich den mit dem ersten Schlüssel, der nicht passt, es probiere, ob mich dann der SSH-Server rausschmeißt.
Ja, nach dem Ende versucht mit, von mir aus auch unterschiedliche Keys, aber nach N viele Versuche.
Das sollte im SSH-Protokoll so sein, dass du halt schon, ich sag's mal, die Keys durchprobieren kannst und quasi das in einer Session passiert. Also quasi, dass das nicht in eine neue Session aufgeht.
In dem Fall ist ein gutes Beispiel, kannst du vielleicht so 4 oder 5 Keys, je nachdem, was in deinem Daemon eingestellt ist, durchprobieren und dann bricht der SSH-Server selber ab, die Authentifizierung, oder du ziehst deinen Daemon hoch und der kann mehr. Weil in dem Fall funktioniert es auch gut, das Debugging für den Client zu aktivieren. Da sieht man das auch ganz genau, wie er es testet.
Ganz dahin.
Wollte nur kleine Anmerkungen anbringen zu diesem Durchprobieren der Schlüssel. Ich habe jetzt in letzter Zeit immer mal wieder SSH-Schlüssel für GitHub verwendet. Und da war es immer so, dass ich weiß mir leider nicht mehr genau, in welcher Datei das war, aber da hat man hinterlegt, dass jetzt ein spezieller Schlüssel zum Beispiel für github.com vorgesehen ist. Also praktisch, dass man sagt, diese Schlüsseldatei bitte für den Host github.com verwenden. Also dass man das da so direkt zuordnen konnte.
Genau, das ist...
ich weiß nicht mehr genau, welche Datei es war.
Das kann man in der, also in der SSH-Client-Config, in der SSH-Config kann man das festlegen, für also eine bestimmte Host-Regel eintragen und dort den Schlüssel hinterlegen. Und das ist dann quasi halt auch unabhängig von dem Agent, den man verwendet. Bitte?
Geht das beim PGP-Agent? Ich habe ja keine Datei mehr,
die ich referenziere. Die Frage war, wie das beim PGP-Agent funktioniert. Das ist eine interessante Frage, ja. Ausprobieren.
Noch die Frage, jetzt ist es ja so eine Karte ist ja doch etwas physikalisch anfällig.
Ja.
Du hast ja gesagt, man kann jetzt die Schlüssel auch auf dem Rechner prinzipiell generieren und ja. drauf kopieren.
Ja.
Weil ich will mich ja grundsätzlich auch nicht aus meinem System aussperren,
ja.
indem mir die Karte kaputt geht. Gibt es irgendeine Good Practice? Ich frage jetzt wirklich nicht nach der Best Practice, weil die Best Practice ist, diese Schlüssel gibt es kein zweites Mal. Eine Good Practice, diese Schlüssel zu backuppen, ohne dass da jetzt irgendwie ganz doll viel Böses passiert?
Also generell, was Signatur- und Authentifizierungsschlüssel angeht, kann man im Zweifel auf ein Backup verzichten, da man davon ausgeht, man hat ja immer halt noch einen Weg, einen neuen Public Key in die Authorized Keys auszurollen. Von daher ist dort die Empfehlung, halt wirklich die Keys in der Karte zu erzeugen und dann, ich sag's mal, den Fehler abzufangen, indem man halt irgendwo, ich sag jetzt mal, halt Reserve-Keys vorhält, halt irgendwelche Node-Accounts. Nur bei Decryption-Keys, da sollte man halt irgendwo Backups vorhalten.
Also wir machen das einfach so, wir haben einfach zwei YubiKeys für alle Admins und rollen einfach beide Keys aus auf allen Systemen. Und notfalls, wenn du zwei verlierst, hast du immer noch einen zweiten Admin, der immer noch zwei Keys hat.
Und du solltest dann aber halt auch in dem einen Monat mal den Key benutzen und in dem anderen den anderen, um halt nicht festzustellen, dass wenn der eine verloren gegangen ist, der zweite halt auch schon irgendwo verschüttet ist. Die Frage war hier, ob man Keys einfach als Backup ausdrucken kann mit, also es gibt ein Tool, das nennt sich Paper Key, da kann man Knuppe-Keys auf Papier sichern. Das kann man tun, aber halt nur für Keys, halt, die außerhalb der Smartcards erzeugt wurden.
Ich hätte noch eine kurze Frage. Du hast doch Admin-Pin eingegeben und eine normale PIN, oder?
Moment, da.
Eine Admin-Pin und eine normale PIN. Das heißt, die Admin-Pin ist wahrscheinlich größer und du kannst mit der Admin-Pin auch die normale User-Pin zurücksetzen.
Das, ich muss da jetzt in die Speck reingucken, das kann durchaus sein, dass man mit der Admin-Pin quasi halt die, also man kann zumindest, wenn man die normale PIN ein paar Mal falsch eingegeben hat, das entsprechend zurücksetzen. Kann sein, dass man sie auch quasi halt ändern kann. Aber die Admin-PIN ist eigentlich für Kartenmanagement-Operationen vorgesehen und die User-PIN für, ich sag's mal, die eigentlichen kryptografischen Operationen. Viel? Ich habe gar nicht mit so vielen Fragen gerechnet.
Eine kleine Anmerkung. Ja. Der Algorithmus SSH-RSA ist seit oben SSH-8.2 deaktiviert, aus guten Gründen. Liegt am Hash-Algorithmus SHA-1. Es gibt aber trotzdem die Möglichkeit, RSA-Schlüssel weiterzuverwenden, indem man halt auf neuere Hash-Verfahren umwechselt. Dann heißt der Algorithmus dann SSH-RSA-SHA-256 oder so. Haben Sie da Erfahrungen auf dem Gebiet, wie man das umstellt? Der Hash-Algorithmus wird eigentlich in Software berechnet und dann erst mit der Smartcard kommuniziert. Das heißt, es reicht eigentlich aus, die gleiche Smartcard weiterzuverwenden, auch wenn man den Hash-Algorithmus nachträglich ändert, also aus der Theorie heraus.
Also die, jetzt gehen wir relativ weit in die Kryptografie rein. Es gibt quasi Signaturverfahren, da kommt es halt auf das Padding der Daten an, da muss das die Karte können, aber ich sag's mal, bei den OpenPGP-Cards ist das kein Problem. Ich kann dir jetzt den Parameter nicht aus dem Kopf sagen. Aber du kannst in dem SSH-Server festlegen, quasi welche Hashing-Verfahren auf Grundlage überhaupt der SSH-Server erlaubt. Aber das ist unabhängig von dieser Smartcard, weil das, ich sag's mal, vorgelagert passiert. Quasi die Karte an sich signiert ja auch nur einen Hash über Daten. Und wie dieser Hash entsteht, damit hat die Smartcard nichts zu tun, nur quasi muss man diesen Hash auf, in dem Fall 3072 Bit aufpadden, also quasi ein sogenanntes Padding anführen. Und da gibt es zwei verschiedene Verfahren und da kann sich nochmal die Spreu vom Weizen trennen, aber das ist bei den Karten kein Problem. Also da gibt es sogenanntes PKCS1.5-Padding und PSSS und da machst du einen Unterschied.
E-Perso als Smartcard verwendbar?
Nicht ohne weiteres mit KNUPG. Also das wäre jetzt Inhalt für einen weiteren Vortrag, da ich mich auch mit anderen Smartcard-Technologien beschäftige. So ohne weiteres leider nicht.
Okay, dann ganz herzlichen Dank für den Vortrag.